Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Mittwoch, dem 4. Dezember. Heute mit internationalen Themen. Gewalt, Chaos und Anarchie in Zentralafrika. Amnesty International schlägt Alarm. Von Bürgerbestechung bis zum Mord an oppositionellen Wahlhelfern. Wahlen in Honduras hinterlassen einen schalen Nachgeschmack. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Eine neue Taktik, den Geheimdienst ausspionieren. Journalisten der Wochenzeitung WOZ haben den Spieß umgedreht und den Geheimdienstchef Markus Seiler ausspioniert. Um die Veröffentlichung des Artikels zu stoppen, soll er nun zahlen. Für die morgige Datenschutz-Sonderausgabe der Wochenzeitung schnüffelten die Journalisten im Privatleben des Schweizer Geheimdienstchefes Markus Seiler. In einem Video erpresst die Zeitung Seiler nun hochoffiziell.
Journalistinnen und Journalisten von der WOZ haben ein paar interessante Sachen herausgefunden. Zum Beispiel, wie gross ihr Vermögen ist, wie sicher dass sie Auto fahren, wer ihr Schulschatz war und wo ihre Yacht ankert. Und dass sie als Personalverantwortliche von der Kirchenpflege einen wichtigen Gottesdienst geschwänzt haben. Aber auch, dass Sie am Sonntagabend nicht den Tatort schauen, Herr Seiler, Geheimdienstchef vom Bund. Die WOZ-Sonderausgabe erscheint am 5. Dezember. Wenn Sie, Herr Seiler, Geheimdienstchef vom Bund, wollen verhindern, dass die Bevölkerung alles über Sie weiss und nicht umgekehrt, wie sonst amigs, dann können wir Ihnen jetzt ein attraktives Angebot machen.
So der WOZ-Redaktor. Falls Seiler nicht wolle, dass die Sonderausgabe morgen Donnerstag in Umlauf komme, könne er die ganze Auflage aufkaufen. Dies koste ihn 96'000 Franken. Bei einem Lohn von knapp 200'000 Franken könne er sich dies sicher leisten, meint der WOZ-Redaktor. Das zuständige Bundesamt hat noch nicht auf die Erpressung reagiert. Der Berner Migrationsdienst muss sparen. Das ist schon seit Dezember 2012 klar. Doch erst jetzt haben die Partnerorganisationen erfahren, wie massiv die Kürzungen sind. Organisationen, die für die Betreuung der Asylsuchenden beauftragt sind, erhalten insgesamt 7,7 Millionen Franken weniger pro Jahr. Konkret heißt das zum Beispiel, für die Kosten der Liegenschaften bezahlte der Kanton bisher 10,8 Franken pro Person und Tag. Neu sind es noch 7,5 pro Person in einem Asylzentrum. Die Kürzungen sind auf der ganzen Linie so massiv, dass die Organisation Asylkoordination Thun aussteigen wollte. Dies berichtet der Bund. Der ehemalige Asylkoordinator Roland Behri kritisiert in einem Interview mit dem Bund das Vorgehen des Migrationsdienstes nun scharf. Er wirft der Behörde, die er einst leitete, Intransparenz vor. Sexistische Sprüche, schlüpfrige Mails, scheinbar zufällige Berührungen. Es gibt diverse Formen möglicher sexueller Belästigungen am Arbeitsplatz. Doch längst sind nicht immer Männer die Täter und Frauen die Opfer. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Nationalen Forschungsprogramms Gleichstellung der Geschlechter. Rund die Hälfte der über 2.500 befragten Angestellten gab an, schon einmal eine belästigende Verhaltensweise erlebt zu haben. Frauen und Männer in ähnlichem Ausmaß. Bei Frauen ist allerdings die subjektive Betroffenheit höher. Typische Täter- und Opferprofile gäbe es nicht. Viel wichtiger sei das Unternehmensklima. Gehören zweideutige Sprüche zum Alltag, ist die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen deutlich erhöht. So das Fazit der Studie. Die deutsche rechtsradikale Partei NDP soll verboten werden. Ein 250-Seiten-Dokument soll die ideologische Nähe zur einstigen Hitlerpartei beweisen. Nach jahrelanger Diskussion haben die Länder einen neuen Antrag für ein Verbot der rechtsextremen NDP auf den Weg gebracht. Der Antrag des Bundesrates kam am Dienstag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe per Bote an. Dies berichten diverse deutsche Medien. Die NDP könne gegen ein etwaiges Verbot vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg klagen. Derzeit ist die Partei in den Bundesländern Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Landtag vertreten. Bei der Bundestagswahl im September kam die NPD auf einen Stimmenanteil von 1,3%. Zum Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es weiterhin freundlich, also ziemlich sonnig mit ein paar harmlosen weißen Wolken, dies bei Höchsttemperaturen von 2 Grad. Am Freitag erreicht uns dann eine Störung, die bringt Regen und je nach Temperaturen auch Schnee oder eben Schneeregen. In Bern bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In der Zentralafrikanischen Republik herrschen Gewalt, Chaos und Anarchie. Amnesty International dokumentiert in einem kürzlich veröffentlichten Bericht schwerste Menschenrechtsverletzungen. Zehntausende sind auf der Flucht, Massaker, Exekutionen und Massenvergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Dies von Seiten der staatlichen Sicherheitskräfte, gleich wie von bewaffneten Gruppen. Amnesty appelliert nun an den UNO-Sicherheitsrat. Er soll sofort Blauhelme ins Krisengebiet schicken. Ich habe Reto Rufer von Amnesty International Schweiz gefragt, was denn der Ursprung des Konfliktes sei.
Ja, den Ursprung eindeutig festzumachen ist gar nicht so einfach. Also gemeinhin spricht man ja davon, dass Rebellen, die sogenannten Seleka-Rebellen, Präsident Bozize abgesetzt haben und dass seither die Zentralmacht zusehends die Kontrolle über das Land verloren hat. Selbst in Bangui, der Hauptstadt, ist die Sicherheitssituation unterdessen sehr schlecht und weite Teile des Landes werden von marodierenden, bewaffneten Gruppierungen, Ex-Seleka-Rebellen vor allem beherrscht.
Über Generationen hinweg lebten Christen und die muslimische Minderheit in Zentralafrika offenbar friedlich zusammen. Seit die muslimischen Rebellen den christlichen Präsidenten im März von der Macht geputscht haben, sind beide Parteien, Christen und Muslime, auf Vergeltung aus. Inwiefern besteht denn die Gefahr eines religiös motivierten Krieges?
Es ist wie meistens in solchen Situationen, die Religion wird instrumentalisiert, um einen Konflikt zu nähren, indem es um Macht und letztlich auch Kontrolle um die Wirtschaft geht. Aber auf dem Grund ist es heute schon so, dass sich vorwiegend muslimische Gruppierungen und christliche Gruppierungen in bewaffneten Konflikten gegenüberstehen und dass auch Flüchtlinge, also christliche Flüchtlinge auf einer katholischen Missionsstation in Bossangoa von muslimischen Gruppierungen bedroht sind.
Das Land stehe am Rande eines Genozids, sagt der Außenminister Frankreichs. Um dies zu verhindern, hat Frankreich schon 600 Soldaten in die Zentralafrikanische Republik entsendet. Jetzt sendet Frankreich 200 weiter in das Krisengebiet. Wieso fordert Amnesty International nun ein zusätzliches und sofortiges Eingreifen der UNO?
Ja, es besteht ein Risiko von gross angelegten Massakern. Ich habe vorher die rund 40.000 Flüchtlinge in Bossangoa, auf dem Gelände einer katholischen Mission angesprochen, die ganz konkret mit Morddrohung seitens der Ex-Seleka-Rebellen konfrontiert worden waren. Und dort ist es fraglich, ob 1.000 oder 3.000 französische Soldaten genügend Schutz gewähren können. Deshalb ruft Amnesty einerseits den UNO-Sicherheitsrat auf, die Mission, die Frankreich jetzt bereits in die Wege geleitet hat, klar zu mandatieren und auch zu unterstützen, zum Beispiel durch die Entsendung zusätzlicher Truppen.
Ist es denn sinnvoll, dass überhaupt Frankreich da Truppen entsendet als ehemalige Kolonialmacht? Kann es da nicht wieder andere Spannungen geben?
Ja, die Franzosen sind ja dort schon seit längerem präsent und es ist letztlich eine Frage der Prioritäten und in der aktuellen Situation geht es darum, möglichst schnell genügend Truppen vor Ort zu haben, um allenfalls bevorstehende Massaker zu verhindern und da geht es darum, diejenigen Truppen zu mobilisieren, die am schnellsten verfügbar sind. Aber es ist sicher, wäre sicher vernünftig, eine breiter abgestützte, eben vom UNO-Sicherheitsrat klar mandatierte Truppe bereitzustellen, als ausschließlich eine unilaterale französische Aktion.
Wieso hat denn die UNO nicht schon längst Blauhelme ins Krisengebiet gesandt? Gibt es Interessenkonflikte wie in Syrien und allenfalls ein Veto eines Mitgliedstaates des UNO-Sicherheitsrates?
Also der UNO-Sicherheitsrat ist angekündigt, dass er im Verlauf dieser Woche die Situation debattiert. ich glaube kaum, dass es wie im Falle Syriens ein Veto von Russland oder von China oder irgendeinem anderen Vetomacht zu befürchten ist, weil einfach zu wenig strategische Interessen dem entgegenstehen. Die zweite Frage ist dann, wer allenfalls zusätzliche Truppen zur Verfügung stellt. Amnesty richtet sich damit die Twitter-Aktion an die Außenminister der USA, Großbritanniens und eben Frankreichs.
So Reto Rufer von Amnesty International Schweiz.
Rabe Info 95,6.
Vorgestern entschied das oberste Wahlgericht von Honduras, dass die Stimmzettel nachgezählt werden müssen. Das ist eine Reaktion auf Anschuldigungen der oppositionellen Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten. Laut ihnen soll die regierende Partei, Partido Nacional, die Wahlen vor 10 Tagen manipuliert haben. Insbesondere betroffen ist Xiomara Castro vom linksliberalen Libre-Bündnis. Sie ist die Frau des weggeputschten Ex-Präsidenten Manuel Zelaya. Vor den Wahlen galt sie als aussichtsreichste Kandidatin für das Präsidentenamt. Deshalb erstaunt es, dass der konservative Juan Orlando Hernández die Wahlen mit fast 10% Vorsprung gewonnen haben soll. Die Rabe-Sendungsmacher Marcos Chavez und Rafael Herrera waren im zentralamerikanischen Land Honduras als unabhängige Wahlbeobachter mit dabei. Auch sie berichten von zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Eine Reportage vom Wahltag.
Porque voy con este partido otro, sino porque de repente me agredieron físicamente, me agredieron social.
Nicht, dass ich zu dieser oder jener Partei halten würde, aber ich wurde plötzlich physisch angegriffen, sozial angegriffen. Dieser ganze Frust hat sich angehäuft. Wir sind Studenten, die diesen Wahlprozess mittrugen, die Teil davon sind. Hier ist ein Betrug geschehen. Die Leute sind entrüstet. Viele junge Leute, Studenten, waren früher nie am Kampf gegen das System beteiligt und dieses Mal sind sie dabei. Sie wurden beauftragt, als Custodios zu fungieren. Also Funktionäre, die die Beaufsichtigung des Wahlprozesses in den Lokalen zu gewährleisten haben und fühlen, dass die Arbeit umsonst war, dass die Wahl abgekartet war.
So die Stimme des Eric Cárcamo, Sozialarbeitsstudent an der Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Am Wahltag stehen wir früh auf. Um 6:30 reichen wir die Akkreditierungen als internationale Wahlbeobachter um den Hals geschwungen, das erste Wahllokal. Es ist nicht irgendeins, es ist die San José 5, das von der Mara Salvatrucha dominiert wird, eine der gefährlichsten kriminellen Banden Honduras.
Una vida de maldad llena de oscuridad, de día y de noche te la tienes que rifar, la calle nos habla, hay que demostrar que esto no es un juego.
Polizei und Militär kontrollieren an diesem Tag den Zugang. Es ist wohl der einzige Tag in 4 Jahren, an dem sich Fremde in dieses Viertel wagen können. Vor dem Wahllokal wartet bereits die erste Überraschung. Unter den Informationsständen der Parteien sticht vor allem derjenige des Partido Nacional ins Auge. Es werden nicht nur Informationszettel verteilt, auch verpackte Frühstücke, Mittagsmenüs und Getränke werden massenweise an die eigene Wählerschaft verteilt. Später erfahren wir von anderen Beobachtern, dass anderorts ebenfalls Rabattgutscheine und sogar Geld verteilt wurde. Wir betreten die Schule. Als erstes werden wir von 2 jungen Funktionären sehr freundlich begrüßt, die sogenannten Custodios. Danach folgt der Oberleutnant des Militärs. Die Urnen öffnen ohne große Verspätung kurz nach 7 Uhr. Alles scheint geordnet und ohne Zwischenfälle abzulaufen. Die Wählerschaft ist früh aufgestanden und es bilden sich Schlangen. Langsam, aber unaufhaltsam tröpfeln die Menschen wieder zurück, den kleinen Finger der rechten Hand mit unauslöschlicher Tinte markiert. Aber wir müssen nicht lange warten, bis es zu Zwischenfällen kommt. Bei einigen Urnen wird der Prozess unterbrochen, weil Zettel mit Kampagnenwerbung des Partido Liberal aufgetaucht sind. Plötzlich stürmt die Kandidatin des Partido Nacional, Omara Hernández, das Wahllokal und verteilt persönlich Werbung im Innern des Wahllokals, was strengstens verboten ist. Die Präsidenten der Urnen reagieren jedoch richtig und verweisen die Verantwortlichen. Das System scheint soweit zu funktionieren. Tage später erfahren wir von weitaus schlimmeren Vorfällen. Im Departement Copan im Norden von Honduras greifen mit Sturmgewehren bewaffneten Soldaten zur Einschüchterung direkt bei der Stimmabgabe und nötigen die Wähler, für den Partido Nacional zu stimmen. Fahrzeuge von Wählern der Partei Libre werden auf der Straße aufgehalten und nicht in die Nähe der Wahllokale gelassen. Der Wahltag hinterlässt landesweit 5 Tote vor den Lokalen. Wir erinnern uns erstmals an die warnenden Worte des Gilberto Monico, ein 62-jähriger Unternehmer und Anhänger der linksliberalen Partei Libre. Er behauptete, dass in der Stadt La Ceiba bereits seit Tagen Kreuze gemacht werden. Eine klare Andeutung, dass massenhaft Wahlzettel vorbereitet werden, um diese am Wahltag in die Urnen einzuschleusen. Er spricht auch bereits vom sich anbahnenden Wahlbetrug, von der Einschüchterung durch Militär und Polizei.
Nadie está pensando en violencia, que ellos están utilizando ese eslogan de la violencia para hacer que muchas personas no vayan a votar, porque quieren inculcarles el miedo para que no vayan a votar muchas personas.
Das honduranische Volk ist nicht gewalttätig, im Gegenteil. Sie, die Machthabenden, verwenden den Slogan der Gewalt, um die Menschen, die den Wechsel wollen, vom Wählen abzuhalten. Sie wollen die Furcht verbreiten, damit nicht gewählt wird, weil sie, der Partido Nacional de Honduras, den Wahlbetrug bereits geplant haben. Der Betrug ist bereits eine Tatsache. Die einzige Möglichkeit, diesen Betrug zu besiegen, ist an diesem Sonntag in großer Masse die Wahllokale zu stürmen und friedlich unsere Stimme abzugeben. Es ist unsere erste und einzige Gelegenheit, diese Fesseln der Zweiparteien-Diktatur zu zerschlagen. Unser Land wurde regelrecht gekidnappt von dieser Bande.
In der Schule Petronila Barrios de Cabañas beenden wir die Beobachtung und wohnen ab 17 Uhr der öffentlichen Auszählung bei. Das zermürbende Prozedere und die Erschöpfung der Verantwortlichen der Urnen verlangsamt den Prozess. Es sind pro Schulzimmer 3 Urnen auszuzählen. Präsidentschaft, Kongressabgeordnete und Bürgermeister. Anspannung und Meinungsverschiedenheiten kommen auf.
Es un proceso largo, el conteo de este voto no es fácil. Nosotros antes de contar los votos, yo en las mesas que estaba en el baño, iba a descargar mi vejiga y a orinarse.
Einige Urnenresultate werden erst viel später, nach über 9 Stunden, abgeschlossen. Und trotzdem überrascht uns schon früh eine Durchsage der Zentralen Wahlkommission TSE, Tribunal Supremo Electoral. Um 22 Uhr sollen gemäß David Matamoros Batson, Präsident dieser Institution, schon 20% der Stimmen der Präsidentschaftswahl ausgezählt sein. Und der Partido Nacional von Juan Orlando Hernández liegt vorn. Bei uns ist noch lange keine der insgesamt 16 Auszählungen beendet, geschweige denn die Resultate übermittelt. In der Folge kommen fast stündlich weitere Durchsagen. Über 40% der Stimmen sollen um Mitternacht zentral ausgezählt worden sein. Bei uns ist immer noch kein Wahlresultat abgeschlossen, währenddem die Umfragen den Sieg der Xiomara Castro von Libre zusprechen. Wenige Stunden später, am Montag, 25. November, frühmorgens, erklärt die Wahlkommission Juan Orlando Hernández der Partido Nacional praktisch zum gewählten Präsidenten Honduras. Das Resultat soll bereits eindeutig und unbestreitbar sein.
Este resultado es contundente. Las cifras que hemos dado hoy reflejan resultados con una tendencia que es irreversible. No declaramos ganador ni perdedor, pero sí determinamos que con estas cifras los resultados no van a variar.
War der Ausgang der Wahlen schon vordefiniert, sodass gar nicht auf die zentrale Auszählung gewartet werden musste? Ein paar Tage später erfahren wir weitere suspekte Tatsachen. In unserem letztbesuchten Wahllokal wurden Formulare der Urnenresultate eingescannt und an die zentrale Auszählung gesendet, bevor die physische Auszählung an den Urnen überhaupt beendet war. Das heißt, es wurde eine gewisse Anzahl gefälschter Formulare abgegeben. Von den Custodios, also die Funktionäre, die den Wahlprozess in den Lokalen beaufsichtigten, die Resultate einscannten und versandten, erfahren wir weitere Ungereimtheiten. Viele von ihnen wurden Tage vor den Wahlen entlassen, der Pflicht entbunden oder in abgelegene kleine Ortschaften gesendet und von Anhängern des Partido Nacional ersetzt, so der Verdacht. Diese Tatsache erinnert uns wiederum an eine noch frische Nachricht. Nur 3 Tage vor den Wahlen wurden 150 Studenten und junge Leute, die für die Auszählung und die Beratung des Callcenters der Zentralen Wahlkommission angestellt wurden, ohne seriöse Rechtfertigung entlassen. Juan Orlando Hernández des Partido Liberal soll die Wahl mit 34% der Stimmen gewonnen haben. Wir verfolgen daraufhin die Reaktionen auf die Resultate in den Nachrichten und auf der Straße. Sowohl Xiomara Castro von Libre als auch Salvador Nasralla von der Antikorruptionspartei protestieren heftig gegen die Resultate und weisen auf massive Regelverstöße und Betrugsfälle zugunsten des Partido Nacional und des Partido Liberal hin, die sich vor allem in der Datenübermittlung und in der zentralen Auszählung ereignet haben sollen, so Salvador Nasralla.
O sea, yo lo que propongo es un nuevo escaneo de todas las actas partiendo de cero, en vista que hay claros indicios de que en el conteo que se hizo y que se está haciendo en este momento, el sistema ya estaba infiltrado con datos que no corresponden a actas.
Wir fordern eine neue Auszählung der Urnenresultate. Die übermittelten Urnenresultaten wurden von Hand manipuliert. Wir haben viele Fälle entdeckt, in denen das offizielle Resultat des Systems der Wahlkommission, welches im Internet veröffentlicht wird, nicht mit unseren Kopien der physischen Urnenresultaten übereinstimmt. Uns und Libre wurden Stimmen weggenommen und den Liberalen und Nationalpartei zugeteilt. Zudem soll das System mit falschen Urnenresultate infiltriert worden sein, deren Quelle unbekannt ist. Mehr noch, es sind zu diesem Zeitpunkt mehr Formulare ausgewertet, als von der Urnen übermittelt wurden.
Mi pueblo, la gente está feliz y el partido está creciendo. Tiene mucha envidia cuando lo ven por ahí. Con el Partido Libre vamos todos a ganar.
Con Partido Libre, con Partido Libre.
Con Partido Libre vamos a ganar.
Con Partido Libre, con Partido Libre. Con Partido Libre.
Währenddem in den darauffolgenden Tagen zumeist friedliche Demonstrationen gegen den Betrug stattfinden, forschen wir weiter. In der Tat werden im Internet unbestreitbare Beweise für unzählige Manipulationsfälle veröffentlicht. Der Blog blackophn.blogspot.com zeigt Videos von Einschüchterungen und Kauf von Parteivertretungsurkunden, veränderte Urnenformulare und falsche Auszählungsdaten. Die wichtigsten Wahlbeobachtungsmissionen, diejenige der EU und der Organisation amerikanischer Staaten, wagen in ihren Vorberichten und Pressekonferenzen keine eindeutige Aussage über den Ausgang der Wahlen, obwohl sie allgemein den meist reibungslosen Ablauf der Stimmabgabe beteuern. Ulrike Lunacek, die österreichische Leiterin der EU-Wahlbeobachtungskommission, ging in ihren Zwischenanalysen sogar etwas weiter und taxierte das zentrale Wahllokal der Wahlkommission TSE als unpräzis und nicht vertrauenswürdig, eine Schwachstelle des Wahlprozesses. Sie äußerte sich ebenfalls zur vorangegangenen Wahlkampagne.
La campaña que hemos observado desde principios de octubre con el equipo grande, nuestras palabras para describirlo es que ha sido una campaña opaca y desigual, que no ha dado las mismas.
Die Präsenz der Parteien und deren Finanzierung war trüb und ungleich. Die Chancengleichheit zwischen Parteien und auch zwischen Kandidaten war nicht gegeben. Die regierende Partido Nacional hat über weitaus höhere Ressourcen verfügt als die rechtlichen mitstreitenden Parteien.
Andererseits lässt auch die Gewalt gegen Aktivisten der Linken Libre nicht nach. Am Montag, 25. November, ein Tag nach den Wahlen, wird ein Kampagnenverantwortlicher von Libre in San Pedro Sula vor seiner Haustür erschossen. Die Nachricht erscheint nicht in den Medien. Am Samstag, 29. November, wird José Antonio Ardón, ein Aktivist und Begleiter der Kandidatin Xiomara Castro, ebenfalls erschossen. Sein Sarg wird auf der Bahre an der Protestkundgebung vom Sonntag, 1. Dezember, von Libre-Anhängern in Tegucigalpa getragen. Libre kündigt in der Folge weitere Proteste und die Anfechtung der gesamten Wahlresultate aufgrund handfester Beweise an.
82.300 un voto contabilizado de más a favor del Partido Nacional. 55.720 votos.
Risi Moncada, Pressesprecherin von Libre, erklärt die Zugunsten des Partido Nacional und zulasten von Libre und anderen Parteien manipulierte Stimmenzahlen. Es sind Hunderttausende.
Para lo cual debe procesarse el 100% de las actas de conformidad con la ley.
Mientras no se nos permita ingresar al sistema del Tribunal Supremo Electoral, no vamos a aceptar los resultados.
Xiomara Castro verlangt eine komplette Nachzählung der Urnenresultate mit Zugang zum System der Wahlkommission, ehe das Resultat akzeptiert werden kann.
Momentan sieht es ganz nach einem technischen Putsch aus, den die regierende Partido Nacional ausgeübt hat. In den nächsten Tagen und Wochen wird die Anspannung wohl kaum nachlassen.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Sie fürchten uns, weil wir keine Angst haben. Aus Honduras berichteten Marcos Chávez und Rafael Herrera.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 4. Dezember auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Donnerstag, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr, Marcos Chávez und Rafael Herrera. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht der Valerie warme Füße, am Remo eine warme Dusche und euch allen eine warme Verabschiedung.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.